Sneakpot Reisetagebücher. Heute mit
Stefan Giesbert,
Sebastian Hoffmann
und Martin Narajek. Herzlich willkommen. Sneakpot im Harz.
Folge 295. Wir waren mal wieder nicht in der Sneak, aber das hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt, sondern wir waren bei Shorts at Moonlight. Und um euch, liebe Hörer, da jetzt ein bisschen einen Eindruck zu geben, werden wir auch diese Folge in kleinen, kurzen Stückchen bei Sun and Moonlight aufnehmen. Und dazu haben wir uns jetzt gerade hier auf diesem Parkplatz von McDonald's zusammengefunden.
Diejenigen, die die Videoversion des Sneakpots sehen können, können direkt verfolgen, wo wir gerade stehen. Das Wetter ist schön, es ist sehr warm.
Machen wir die Tür zu, sonst keine. Stehen nämlich. Der Martin hat gerade bei McDonald's To Go das sein Tablett komplett mitgenommen und saß im Auto und hat mit Tablett gegessen. Leider haben wir es nicht fotografiert, sonst würde das schon auf der Webseite stehen. Ja, wir sind auf dem Weg nach Hamburg, um dort Triathlon zu machen. Das heißt, der Sebastian und ich. Und wir werden jetzt in Etappen immer von unterwegs berichten und auch ein paar der Filme von Shorts at Moonlight kurz besprechen.
Ja, ich mache auch Triathlon.
Du machst auch Triathlon?
Ja, als Zuschauer.
Ah, ja, ja, stimmt. Ja. Ich dachte irgendwie trinken, schlafen, trinken oder so.
Nee,
und Spezialdisziplin.
Und ein Triathlon.
Ah ja, genau, der Martin ist als Zuschauer dabei. Ja, so, wir melden uns wieder, sobald wir am nächsten Rastplatz sind und fangen dann ein paar O-Töne vom Tanken ein. Tschüss.
Tschüss. Tschüss. Erdgas tanken.
Ja, ich glaube, man hat eh nur den LKW im Hintergrund vorbeifahren gehört. Und ein bisschen das Knallen von dem Gas, von dem Druck, oder?
Ich dachte, das war ein LKW. Ich dachte, das wäre das Gas.
7,5 Tonnen Gas. 200 Bar.
Mhm. Ja.
Wir sind jetzt, wo sind wir eigentlich? Bisping, Soltau-Ost.
Noch in Deutschland? Bleiben wir auch, ne?
Ja,
verlassen wir
Hamburg. Hamburg Stadtstaat, aber kein eigener Staat.
Okay.
Ja.
Also keine Pässe mitnehmen.
Nein,
kein Geld
nein,
wechseln.
Nein. Ich bin gespannt, ob wir irgendeinen von unseren Hörern auf der Strecke oder an der Strecke treffen. Fände ich ja schon ganz lustig. Aber das werden wir dann übermorgen auf der Rückfahrt wieder berichten.
Genau.
Ja, liebe Hörer, das war ein kurzer Zwischenstopp beim Erdgastanken. Wir melden uns dann später wieder, wenn es wieder was Spannendes zu berichten gibt.
So, der Sneakpot in Hamburg. Triathlon für jedermann ist soweit vorbei. Zumindest sind unsere Jungs Stefan Giesbert, Sebastian Hoffmann und Philipp Achenbach heil angekommen. Sehen auch noch relativ frisch aus.
Du meinst, bei Sebastian muss man immer dazu sagen, dass er heil angekommen ist.
Genau, danke. Ja, ich bin nicht gestürzt. Ja, ich freue mich. Auch nicht in der Wechselzone.
Ich habe 50 Euro gefunden.
Ja, auch das gibt's vom Triathlon. Man findet 50 Euro. Das ist die halbe Stadtgebühr, oder?
Ja. Wo hast du das gefunden?
ganz am Anfang der Laufstrecke. Da, wo dieser ganz schmale Gang noch ist. Also, wo total viele Leute stehen. Ich laufe da lang. Auf einmal denke ich, da lagen noch 50 Euro. Ich umgedreht, bin zurückgelaufen, hab's aufgehoben, bin weitergelaufen. Ja. Also, ich mache das nicht wegen dem Preisgeld. Ich mache das auch wegen dem Spaß, ja.
Der Philipp startet in der Kategorie, wo man sich das Preisgeld selber zusammensuchen muss. Ich glaube, unsere Hörer wollen noch kurz hören, wie es uns ergangen ist. Du hast komplett einen rausgehauen, Sebastian?
Ja, mir ging es sehr gut. Also ich hatte meinen Spaß. Das Schwimmen lief toll. Das Radfahren auch sehr gut. Und beim Laufen nochmal einen krachen lassen. Also perfekt. 2,36, 30 so ungefähr. Sehr zufrieden.
Ja, also Schwimmen kann ich noch ein bisschen ausbauen, glaube ich. Radfahren, glaube ich, war meine beste, also für mich persönlich so. Aber wahrscheinlich noch am besten, weil Laufen kam ich irgendwie nicht ganz in meinen gewohnten Flow rein. Ja, aber sonst ganz gut. 1,29, 53, irgendwie sowas. Ich habe halt keine Vergleichszeit.
Bei mir war es nicht so gut. Ich habe mich im Wasser schon irgendwie zweimal übergeben, weil ich große Mengen Alster geschluckt habe. Alsterwasser geschluckt habe, was leider keine Limo und Bier war diesmal. Auf dem Rad bin ich dann ganz gut zurande gekommen, habe auch einen ganz guten Tritt gehabt. Und dann habe ich mich über die Laufstrecke gelitten, aber ja, ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell Rad gefahren und habe es dann beim Laufen ein bisschen bereut. Aber bin ganz gut durchgekommen, musste nicht gehen und auch keinen Dixie-Besuch, extra Sonderbesuch abstatten. Du?
Nee, auch. Ich bin perfekt durchgekommen, alles. Lief super. Also ich kann mich nicht beschweren.
Wie fandst du Verpflegung?
Lecker, lecker wie immer. Lecker wie immer, Powerbar, super lecker.
Powerbar war überhaupt nicht da.
Hatte ich aber dabei. War sehr gut, sehr lecker. Nicht ja. Für den ganzen Tag, aber für 2 Stunden geht's.
Na, also, ich hatte zwischendurch den Eindruck, dass die Verpflegungsstelle total wenig Leute da sind. Aber die waren so flink und so, weil man immer was gekriegt.
Ja, es ging.
Man musste nicht irgendwie mal schnell zurücklaufen, um sich noch was zu holen.
Auf der Radstrecke fand ich das Drafting ein wenig störend, aber...
Das sind Riesengruppen gefahren, das war auch echt mäßig unsportlich. Ja.
Ich habe mich an die Motorräder gehängt. Ja. Die fahren ja auch nur knapp 50.
Ja, und dann im Zielkanal hat einer unserer Hörer mich entdeckt und mir zugerufen. Und ich habe etwas verdutzt ihn angeschaut und dann hat er Sneakbot hinterher gerufen. Und ja, dann war klar, woher er mich kennt. Es sind heute irgendwie ganz viele Paratriathleten am Start. Also irgendwie Beinamputierte, Blinde oder sonst.
Mal Arm abgesehen.
Oder Arm oder. Ja. Aber Mann, die haben ein Tempo drauf.
Ja, das ist eine Wahnsinnsleistung. Also,
ist echt super. Hut
ab.
Ja, total klasse. Ja, wir melden uns dann später nochmal, wenn wir ein bisschen erholt haben. Liebe Sneakpot-Hörer, ihr hört gerade live vom Elite-Rennen der Herren beim Triathlon in Hamburg Weltcup-Stimmung. Hier, jetzt kommen gleich wieder ein paar weitere Athleten. Die Führungsspitze, bestehend aus den beiden Briten Brownlee und aus den Brownlee-Brüdern und Javier Gomez, ist schon durch. Hier kommt jetzt eine Gruppe. Halt mal, ich muss dann den Foto fotografieren. Gerade ist Jan Frodeno vorbeigelaufen, der 2008 Olympiasieger geworden ist. Großartig. Aber diesmal wird er nicht ganz nach vorne laufen. Er ist bestimmt schon, wie weit ist er zurück? Was meinst du, Martin?
Also 33 Sekunden.
Ja, wir wollten euch kurz davon berichten, wie schön es hier ist. Die Sonne ist untergegangen, es ist warm, wolkenloser Himmel. Und in der Stadt findet ein extrem hochklassiger Triathlon statt. Ich weiß jetzt nichts mehr. Da kommt noch ein weiterer Deutscher, den ich gerne noch fotografieren muss, damit ich mir dann ihn langsam angucken kann, wie er heißt.
Gut, und während wir jetzt das Rennen noch zu Ende schauen werden, geben wir einfach zurück zu Claudia und Robert im Sneakpot Hauptstadtstudio.
Genau, die machen nämlich auch Hauptstadt. In der Sneakpot in der pinken Bar sitzen die wahrscheinlich.
Ja, Hauptstudio.
Hauptstudio. Und die zeichnen dort eine Sendung, eine normale Sendung, für euch auf und erzählen ein bisschen sogar über Film. Viel Spaß.
Genau. Ja, vielen Dank. Wer auch immer uns da gerade anmoderiert hat. Wir wissen es nämlich gar nicht.
Wie viele das sind.
Genau, ich glaube, es sind 2 wahrscheinlich.
Na, wer weiß.
Na, jedenfalls, hier ist der Rest vom Sneakpot sozusagen aus Frankfurt. Und die beiden, oder wie viel auch immer, da aus Hamburg, haben jetzt an uns übergeben und wir reden ein bisschen über Filme, damit das hier irgendwie noch halbwegs thematisch bleibt. Wir wissen ehrlich gesagt gar nicht, über was die gerade geredet haben. Aber wir nehmen mal an, dass nicht so viel Filmthema war. Aber vielleicht tun wir ja auch Unrecht. Wir werden es dann selber erfahren, wenn wir die Sendung anhören. Was besprechen wir denn heute, Claudia? Achso, ich muss vielleicht erstmal sagen, wer hier ist. Ne? Hallo Claudia.
Hallo Bob. War natürlich auch ein bisschen frech, dass du gesagt hast, der Rest vom Sneakpot, weil auch wenn ihr das jetzt vielleicht erwartet, dass wir dann noch ein Sneakpot-Segment in diesem Segment haben, wo dann der Christoph ganz allein
studiert. Das stimmt.
Ist leider nicht der Fall. Also das war's. Aber wir haben heute für euch Pacific Rim The Grandmaster und du hast?
The Last Stand.
The Last Stand.
Ist schon ein bisschen älter, aber deine beiden Filme sind top aktuell, oder?
Ja, sind sie tatsächlich.
Dann fang du doch mal an.
Ja, also wir reden vielleicht erstmal über Pacific Rim, da der ja auch von einigen unserer Hörern sehr erwartet wird, beziehungsweise inzwischen haben sie ihn vielleicht auch schon gesehen.
Weil es wurde in den Kommentaren eingefordert, dass du darüber sprechen mögest.
Ja, jetzt habe ich ein bisschen Angst. Also der ist jetzt schon angelaufen, das heißt möglicherweise hat ihn schon der ein oder andere jetzt auch gesehen. Wurde natürlich groß erwartet, weil es der aktuelle Film von Guillermo del Toro ist, wo man ja spätestens seit Pans Labyrinth und auch Hellboy und so eine breite Schicht an Begeisterten hat, die entsprechend sich darauf freuen. Ich muss sagen, dass ich erstmal, also als ich noch nicht so viel über den Film wusste, so ein bisschen Vorurteil hatte, weil das sieht ja auf dem Plakat und so sieht das schon extrem so Transformers-mäßig aus und prinzipiell geht es hier auch darum, dass große Roboter sich mit großen Aliens schlagen.
Das ist das, was ich gelesen habe. Irgendwie. Es tut sich ein Rim im Pazifik auf und irgendwelche Alien-Viecher springen raus und danach baut die Menschheit riesen Klopper-Roboter, die das dann versucht zurückzukloppen. Genau. Ist das also, so die Story?
Ja, also es gibt eben diese, ich meine, diese ganze, wie das zustande kommt, das ist ziemlich graus, aber letztendlich haben wir eben diese Situation, wo es diese riesigen Alien-Viecher gibt, die werden Kaiju genannt, und um eben gegen die irgendwie noch sich retten zu können, hat die Menschheit eben diese riesen Roboter, die sogenannten Jäger, konzipiert. Beziehungsweise in der UV hieß es dann Jäger.
Oh.
Ja, und die schlagen sich dann eben so. Und es wurde erstmal probiert, dass eben eine Person diese Jäger steuert. Aber dann war klar, dass das nicht funktioniert, dass das nicht ausreicht. Also eine Person kann das nicht. Und deswegen wurde so eine Doppelführung konzipiert. Also es gehen zwei Piloten quasi, müssen sich irgendwie so mental verbinden und steuern die dann zusammen.
Ah, okay.
Und dafür ist es eben nötig, dass du zwei Piloten hast, die unheimlich gut aufeinander abgestimmt sind, weshalb das eben häufig auch Brüder oder Vater und Sohn oder irgendwie sowas ist. Also es ist eben sehr wichtig, dass es eine sehr hohe Übereinstimmung gibt. Und der Film spielt jetzt eigentlich eher am Ende dieses Programms, weil nämlich durch hohe Verluste und so weiter und es gibt natürlich auch immer unterschiedliche Interessenlagen im Militär und so weiter.
Am Ende des Programms heißt, wir sehen gar nicht, wie die Menschheit das erfindet und so?
Ja, oder? Also es wird schon relativ schnell wird erzählt, wie das Programm eben ins Leben gerufen wurde, was damit passiert ist und so. Aber letztendlich existiert dann an dem Punkt, wo wir richtig in die Handlung einsteigen, existiert schon so eine Überzeugung, dass es eigentlich gescheitert ist und dass es besser ist, eine Mauer zu bauen und quasi Teile der Erde aufzugeben an die Aliens, was auch immer und dann eben dieses Programm einfach als Feder der Geschichte ein Stück weit aufzugeben. Allerdings haben wir einen Marshall, der dann mehr oder weniger beschließt, also der eben immer noch hinter dem Programm steht und der einen früheren Piloten zurückholt, um eben wieder zu kämpfen und wieder einzusteigen ins Programm. Möchte ich jetzt nicht so viel drüber verraten, darüber, warum der nicht mehr dabei war und so.
Der baut sich einen alten Roboter aus Schrottteilen und schickt ihn in den Ring.
Nicht ganz, aber hier eine gewisse Verwandtschaft haben wir auf jeden Fall. Und dann geht es natürlich darum, einerseits, wer ist denn der Partner zukünftig von dem, mit wem wird der zukünftig zusammenarbeiten? Und ansonsten ist es natürlich doch einfach, es geht um die große Schlacht. Also es geht hier darum, ein für alle Mal sich gegen diese bösen Kaiju-Aliens im Feld, ja.
Okay, bevor du jetzt das mit Evangelion in Relation setzt, was du bestimmt vorhast, habe ich ja schon in den Kommentaren gelesen.
Ja.
Ich habe in dem Interview, was du vermutlich auch gehört hast bei BBC mit Guillermo del Toro, hat er gesagt, diese Roboter hätten so Anleihen von den Orten, an denen sie erschaffen wurden. Also irgendwie so der Ami-Roboter, New York-Roboter sieht irgendwie aus wie das Empire State Building oder so. Oder Kann man da irgendwie, kann man sowas wirklich zuordnen oder ist das, sagt er das in dem Interview, man sitzt dann davor und denkt sich, hä, wo soll das gewesen
sein? Habe ich mir ehrlich gesagt keinerlei Gedanken drüber gemacht. Okay. Ist nicht, also das erscheint mir so eine Liebhaberei zu sein, auf die du achten kannst und es toll finden oder auch nicht. Okay. Also für mich ist, ich bin ja mit meinem kleinen Bruder in der Sneak gewesen und als wir aus dem Film rauskamen, hatten wir ja wirklich eine vollkommen ungleiche Reaktion auf den Film. Er fand ihn richtig doof und er hat gesagt, ist wie Transformers im Prinzip. Und ich glaube, das ist generell eben ein Vorwurf, den sich der Film irgendwie ausgesetzt sehen muss, dass die Leute eben sagen, im Prinzip ist das doch auch nichts anderes als dieses blöde Roboterhauen-Roboter von Transformers. Und da ist das BBC-Interview, finde ich.
Aber hier stecken ja jetzt dann Menschen drin, also man hat wenigstens.
Ja, okay, aber ganz ehrlich.
Ich habe Transformers nicht gesehen, ich weiß
also
es nicht.
Also ich meine, ganz ehrlich, spielt das eine Rolle. In dem Moment, wo du riesige CGI-Bilder hast, wo ein Roboter einem anderen oder einem Alien auf die Nuss gibt und das geht über Minuten, so letztendlich egal. Aber ich würde trotzdem sagen, dass es mit Transformers eigentlich nur ganz an der Oberfläche was zu tun hat. Also ich würde, obwohl ich ja immer der Meinung bin, dass mein kleiner Bruder der Schlauste bei uns ist, ich bin der Meinung, dass er da vollkommen falsch liegt und alle anderen, die das behaupten, auch. Und zwar deswegen...
Kannst du ja hier behaupten, ich glaube, er hört das ja nicht.
Genau, er hört das nicht. Ich habe ihm auch schon gesagt, dass ich der Meinung bin, dass er falsch liegt. Aber da er ein echter Perner ist, würde ihn das niemals von seiner Meinung abbringen. Also, was ich an Transformers so ätzend und so langweilig finde, ist, dass der Kern dieser Bombast-Fantasie so eine testosterongetränkte, natürlich auch ziemlich sexistische, aber insgesamt einfach so eine boah, ist das alles krass und so ein richtig blöder Dumpfmännertraum ist. Und da finde ich, ist dieses BBC-Interview mit Guillermo del Toro, schickt einen schon ein bisschen auf die richtige Fährte, inwiefern das hier ein bisschen anders ist. Weil das hier ist eigentlich, also Pacific Rim ist eher ein kleinen jungen Traum. Es ist nicht so ein übersteuertes, ich brauche ein fettes Auto und ich will Transformers sehen, keine Ahnung, sondern es ist eher so die Begeisterung eines kleinen Jungs zu sehen, wie sich große Roboter hauen. Das ist einfach von der Geisteshaltung, die dahinter steht, ist das was ganz anderes. Und deswegen gibt es auch keine leicht bekleideten Frauen, die sich irgendwie rekeln und hoho sagen. Und es gibt keine, nicht so ein Macho-Geist, obwohl das ja auch in einem militärischen Umfeld spielt und so. Es fällt einfach all das weg, was so ein unterbelichtetes Testosterongehabe wäre. Und dadurch gewinnt der Film so einen nostalgischen Charme. Also es ist wirklich, man hat so das Gefühl, man schaut sich eben hier die Vision eines Kindes an in gewisser Weise, auf eine sehr charmante Weise. Und ich finde deswegen auch, dass der Vergleich mit Real Steel nicht ganz falsch ist, weil das dort, finde ich, auch ähnlich gelagert ist. Hm. Ja.
Ich weiß nicht so genau, ob mich das wirklich interessiert so echt, weil selbst in Avengers, den ich eigentlich ganz gut fand, ist mir die Schluss 10 Minuten, wo irgendwelche Monster durch die Innenstadt fliegen und ständig Hochhäuser rammen, die entweder zerbröckeln oder umfallen oder sonst irgendwas tun, so egal gewesen irgendwie.
Ja.
Ich habe dann immer darauf gewartet, dass das jetzt wieder vorbei ist und irgendwie Charaktere wieder miteinander interagieren und nicht nur der Hulk Wände raufläuft und riesige Roboterviecher irgendwie am Schwanz packt und gegen das nächste Haus schleudert oder so.
Ja. Ja, also ich finde auf jeden Fall auch, dass man sagen kann, das interessiert mich nicht. Also das finde ich, kann man niemanden absprechen. Und ich finde, also mich interessiert ehrlich gesagt dieses Robotergehauen normalerweise auch mäßig. In diesem Fall jetzt hier fand ich schon, also erstens finde ich schon, dass es toll aussieht. Ich finde auch, dass darüber wurde ja auch in der BBC relativ lang geredet, dieses, wie schafft man es, dass das nicht so vollkommen CGI'd aussieht, sondern eben eine gewisse Schwere hat, dass du eben wirklich die Wucht spürst und sowas und das nicht so glatte Computereffekte nur sind. Und das, finde ich, gelingt dem Film schon sehr schön. Also er sieht wirklich gut aus und er ist fürchterlich laut und du wirst schon ein bisschen so überfahren. Also ich finde auch, dass er ein paar Längen hat durchaus, gerade auch in diesen Szenen. Aber letztendlich schafft es dann auch immer doch wieder die Ebene zwischen den Figuren, zwischen den Charakteren, schafft es, dich wieder reinzuziehen, obwohl auch das nicht wahnsinnig komplex ist und so. Also im Prinzip ist es ein Kinderfilm, finde ich. Ein Kinderfilm, der jetzt eben an ein nostalgisches Erwachsenenpublikum dann doch auch gerichtet ist. Und daraus bezieht er seinen Charme. Aber wenn du von vornherein sagst, mit diesem Setting kannst du nicht viel anfangen, dann ist er wahrscheinlich auch, wird er dich nicht so begeistern.
Aber mal sehen, vielleicht falle ich da ja irgendwie zufällig mal im Fernsehen rein oder so.
Ja, also ich finde schon, dass er ganz gewaltig, für mich hat er gewaltig dadurch gewonnen, dass ich eben letztes Jahr Evangelion angeschaut habe, weil du eben da, da siehst du eben auch, worauf er sich bezieht, dass es nicht einfach, es geht hier nicht einfach nur um den technischen Bombast, sondern es geht schon auch darum, eine bestimmte ja, popkulturelle Kunstformen eben aus diesem Erzählbereich des Anime und so sich zu bedienen und eben bestimmte Konstellationen wieder heraufzubeschwören, die Guillermo del Toro ganz offensichtlich liebt. Und Leute, die so, da eben sowieso schon was mit anfangen können, für die wird das, glaube ich, einfach ein großes Fest. Und ja, also ich fand's auch toll. Und ich glaube wirklich, dass ich den Film auch okay gefunden hätte, aber hätte mich, glaube ich, nicht so begeistert, ohne Evangelion gesehen zu haben vorher.
Okay.
Ja.
Punkte musst du noch vergeben.
Ich gebe vollkommen subjektive 8 Punkte.
Naja, das ist ja immer so, oder?
Ja, aber in diesem Fall würde ich wirklich sagen, diese 8 Punkte sind kein Urteil darüber vollständig, wie gut er ist, sondern eher, wie gut er mir gefallen hat, was ja wirklich 2 unterschiedliche Dinge sind. Er ist natürlich nicht so gut wie Pans Labyrinth oder so. Also es ist jetzt nicht, ich finde, also wer das behauptet.
Ich frage mich gerade, was ich damals bei Pans Labyrinth gesagt habe. Also in meiner Erinnerung finde ich den mittlerweile irgendwie toll, weil ich so diese verrückten Monster, die er da so erschaffen hat, mit den Augen in den Händen und so, ja. Habe ich den irgendwie als so fantastische Welt in Erinnerung und würde sagen, dass ich den gut fand. Und wenn ich jetzt wahrscheinlich, haben wir damals überhaupt schon gepodcastet? Ich weiß es gar nicht. Also falls wir da gepodcastet haben, habe ich jetzt ein bisschen Angst davor zu gucken, was ich damals gesagt habe.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass du ihn nur mäßig fandst, weil Pans Labyrinth ja auch hart ist, also schwer zu ertragen auch.
Ja.
Und der nimmt einen eigentlich so mit, also ehrlich gesagt kann ich mir so eine Reaktion kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass du sagst, ich mag den Film überhaupt nicht und will ihn nie wieder anschauen und dass du ihn halt ziemlich gut findest, aber dass du halt so eine scheißegal Reaktion, und ich wüsste nicht, wie man das schaffen sollte. Bei Pacific Rim kann ich mir das ehrlich gesagt eher vorstellen. Also ich finde, der Film hängt halt doch ein bisschen, oder der Erfolg des Films bei dir individuell hängt ein bisschen davon ab, wie stark du dich in dieses Nostalgische reinziehen lässt. Und wenn dich das nicht anspricht, dann wirst du den Film nicht großartig finden. Dann wirst du ihn vollkommen durchschnittlich finden, denke ich. Aber ja. Aber ich fand ihn sehr schön. Ja. Also Pacific Rim, denke ich, werden auch die Leute, die sich drauf gefreut haben, die werden vermutlich auf ihre Kosten kommen.
Sehr gut. Also, Pacific Rim.
Ja.
Machen wir, wie viele Filme hast du noch? 2, ne?
Noch einen.
Na, dann mache ich jetzt meinen.
Dann ja, gibt's dann mach ich mal einen.
Also, ich habe mir bei iTunes The Last Stand ausgeliehen. Ich hatte mal wieder...
Warum?
Ich hatte Lust auf Action. Ich wollte mich an dem Tag nicht mit irgendeiner schwerwiegenden Story belasten. Und dann habe ich da so durchgeklickt und dann war der da. Und ich dachte mir, Arnold Schwarzenegger zurück von seinem Gouvernator-Job. Der Trailer hatte so 1-2 lustige Witze und dann ist Johnny Knoxville noch drin, der da irgendwie so den, naja, wie heißt dieser Archetyp für die Rolle, wo der Clown oder so, der immer den Unfug machen muss. Ja, genau. Das ist Johnny Knoxville. Also die Story ist schnell erzählt. Forrest Whitaker ist ein FBI-Beamter, der einen wichtigen mexikanischen Drogenkartellboss, den er irgendwie gefangen hat, in ein anderes Gefängnis überstellen soll. Und bei dieser Überstellung wird der Zeuge eines wirklich raffinierten Plans, den sich die Handlanger von diesem Kartellboss ausgedacht haben, um ihn während dieser Überführungsfahrt zu befreien. Also entkommt er ihm, setzt sich in eine völlig überzüchtete Corvette ZL1, die angeblich Tausende von PS hat und jetzt... so, dass die Amis das richtig schockt, der fährt schneller als 100, das ist total besinnungslos. Da ist man als Amerikaner schon mal geflasht, vor allen Dingen, wenn der da noch schalten muss und das wird immer in Großaufnahme gezeigt. Das ist ein bisschen, der Teil ist so ein bisschen wie Fast and Furious, hatte ich das Gefühl. So, jetzt rast dieser wahnsinnige Kartellboss-Bösewicht mit einer entführten FBI-Beamtin auf dem Beifahrersitz auf die mexikanische Grenze zu, weil da will er natürlich rüber, dann ist er dem FBI entkommen und zurück da, wo er eben Kartellboss sein kann. Und die letzte Stadt vor der mexikanischen Grenze, Somerton Junction, ist ein völlig verschlafenes Nest, also Provinz hoch 2. Und Arnold Schwarzenegger ist da Gouvernator, hätte ich beinahe gesagt, nee, Sheriff. Und kriegt dann einen Anruf von dem FBI-Menschen, der ihm sagt, mehr oder weniger, geh uns mal aus dem Weg. Der ist böse, der ist gefährlich, geh mal auf Seite. Mhm. Wir machen das. Und er sagt, nö, das ist meine Stadt. Da kommt er nicht durch. Das war jetzt bayerisch, ist egal, ist falsch. Ich kann kein Österreichisch imitieren. Jedenfalls hat er natürlich eine Geschichte. Er war auch mal bei der DEA und ein ganz harter Hund und so. Und die ist jetzt da Sheriff geworden, und um sich zur Ruhe zu setzen. Aber das stachelt ihn mal am Ehrgeiz. Und als dann noch einer seiner Beamten drauf geht, kann das dann gar nicht mehr auf sich sitzen lassen. Und dann hält er den halt auf. So, Das ist die Story. Da ist, kann man auch theoretisch nicht viel spoilern, weil was willst du jetzt noch spoilern? Also das ist das, was der Trailer erzählt, und das ist dann auch das, was der Film erzählt. Was ich ganz nett fand, ist, dass die Action recht herkömmlich ist. Also es gibt wirklich ordentlich auf die Fresse. Also es wird jetzt nicht versucht, die da irgendwie Karate kämpfen zu lassen, sondern man haut sich Messer in die Beine und man haut sich wirklich derbe mit den Ellbogen und den Fäusten aufs Maul. Zwischendurch, das ist so ein asiatischer Regisseur, ich habe seinen Namen gerade nicht parat, Chi irgendwas, ich würde ihn jetzt nur verunglimpfen, wenn ich jetzt versuchen würde, mich an seinen Namen zu erinnern. Aber man merkt dem an, dass der vom visuellen Stil durchaus so diese, wie zum Beispiel Fast and Furious gemacht ist, auch toll findet. Also wenn dieses Auto so umherrast, dann hast du so Kamerafahrten 360 Grad mit dem Helikopter um das rasende Auto drumherum oder so eine Kamera, die auf der Seite genau in der gleichen Geschwindigkeit mitrast und dann den Wagen so von der Seite zeigt. Also dieses rasende Auto, das inszeniert er sehr. Und auch wenn der sich dann durch so eine Straßensperre durchmogelt irgendwie, teilweise auch sehr brutal und sehr sehr tödlich für die Polizisten in der Straßensperre.
Sehr tödlich. Gegensatz zu nur ein bisschen tödlich.
Ja, dann, man kann ja durch so eine Straßensperre durchfahren und einen über den Haufen fahren und die anderen schießen und dann ist man durch. Aber man kann auch alle umbringen, die da sind, und dann durchfahren. Das sind halt schon zwei Formen von tödlich, finde ich. Na, jedenfalls, das ist visuell sehr sehr elegant inszeniert, dieses Auto. Mhm. Aber die Action, wenn es dann so aufs Maul gehauen wird oder wenn es Schießereien gibt, dann ist das recht konventionell gemacht, was ich auch gut finde, weil Arnold Schwarzenegger steht ja für so eine Art alter, klassischer Actionfilm, und genau das kriegt man dann in den Szenen, wo er drin ist auch. Und er kokettiert, wie in dem Trailer halt auch, damit, wenn denn die Leute mitten in der Schießerei stehen, so Leute immer wieder in der Bar, da ist so eine Bar, die haben sich geweigert wegzugehen. Er hat denen gesagt, geh mal auf Seite, hier wird jetzt gleich geschossen, aber nö, der Typ meint dann irgendwie, er wäre 77 und er geht jetzt nicht mehr nach Hause, wenn er jetzt hier drauf geht, ist auch wurscht. Und die sind dann, da fällt man dann immer mal wieder in das Café rein und Sheriff, wie geht's? Oder wie fühlen Sie sich? Und dann meint er, alt. Es ist nur einer dieser Witze, aber er macht noch ein paar mehr davon, wo er dann immer so diesen probligen alten Bären, den Action-Bären raushängen lässt, der so, ich mag das gar nicht mehr alles machen, aber ich muss halt, und dann bringe ich den jetzt auch noch zur Strecke, ist auch wurscht. Peter Stormare habe ich noch vergessen. Der spielt so einen den Chef von dieser Handlangerbande, die dem Bösewicht zur Hand geht. Und der legt richtig Spielfreude an den Tag. Der will diesen Bösewicht, den er so ein bisschen überzeichnet, der dann immer völlig ohne Deckung mitten auf dem Platz steht und schießt, wo alle anderen hinter irgendwelchen Autos in Deckung gehen und noch Zigarette raucht während der Schießerei und sich die gemütlich so aus dem Mundwinkel nimmt, bevor er dann mal die Knarre nimmt und schießt. Und auch immer so einen völlig überzeichneten riesigen Revolver andauernd immer abfeuern muss, der eigentlich total unpraktisch ist. Aber der hat so einen Witz und so eine Spielfreude, der nimmt dem Arnie fast so die besten Momente weg. Aber ich mag Peter Stormare total gerne als Bösewicht. Und insofern, ich fand den so für als Action-Kost, fand ich den guten oberen Durchschnitt, so würde man sagen, 6,5 Punkte. Wenn man auf sowas Lust hat, kann man den gut gucken. Also es hat mich nicht so geärgert wie Expendables, wo mich die Story überhaupt nicht gegriffen hat. Hier wird tatsächlich eine Geschichte erzählt und naja, ist nicht besonders tiefgreifend oder besonders komplex, die Story oder sowas, aber man will dann schon wissen, wie es ausgeht, und der Showdown ist gut gemacht, kann man nichts sagen. Ist ein Actionfilm für Leute, die das mögen.
Okay.
Und an dem Abend habe ich
mit Sicherheit nicht dazu.
Habe ich gekriegt, was ich wollte. Das kann man sagen.
Das ist ja ganz gut.
Allerdings gab es keine englische Tonspur wieder mal bei iTunes, mein altes Aufregerthema. Wobei mir dann, als es angefangen hat, habe ich gedacht, ach ja, es war ein Arnold Schwarzenegger-Film, da hatte ich vergessen. Arnold Schwarzenegger-Filme sind dann doch die, die ich dann doch immer wieder auf Deutsch umschalte. Weil sonst driftet es nach Comedy ab, finde ich immer, wenn man ihn im Englischen hört. Dass ich dann lieber diesen professionellen Sprecher, der ihn im Deutschen synchronisiert, der dann so eine gewisse Ernsthaftigkeit auch reinbringen kann, wenn man die braucht an der Stelle. Und ich habe immer das Gefühl, der deutsche Synchronsprecher rettet bei Arnold Schwarzenegger-Filmen viel, was im Original noch nicht gerettet wurde, was dann noch gerettet werden muss.
Okay.
Ja. Ja. Also, The Last Stand seit neuestem bei iTunes und vermutlich auch auf DVD und in Videotheken und so.
Nicht für mich.
Nicht für dich, aber...
Überhaupt nicht mein Genre.
Für unsere Action-Fans da draußen.
Ja, Action mag ich auch, aber nicht Action.
Siehst du, ist schon wieder Subgenre.
Ja, nee, auch ich finde dieses Ganze mit dem so, oh, ich bin inzwischen zu alt dafür und so, oh mein Gott, aber inzwischen reicht es jetzt auch. Es ist ja wirklich, es ist wirklich zu so einem Klischee verkommen.
Ich meine, das ist lustig also an der Stelle.
Und ich weiß nicht, ich habe gerade eben, als du erzählt hast, habe ich drüber nachgedacht, warum ich das zum Beispiel bei Red dann doch nochmal lustig fand, so, was mich daran amüsiert hat, was ich an so einem Film, glaube ich, überhaupt nicht mehr lustig fände. Ich kann es nicht so richtig sagen, aber vielleicht, wenn jetzt Red 2 kommt, dann können wir sehen, ob ich es auch beim zweiten Mal noch lustig finde.
Ja, Helen Mirren war gerade bei der Daily Show ein sehr unterhaltsames Interview gegeben und das dann auch wieder ein schöner langer Ausschnitt gelaufen, wo sie da, also diese Szene, wo sie, die auch im Trailer drin ist, wo sie die Leiche mit Säure auflöst und währenddessen telefoniert, allerdings war dann dort ein längerer Abschnitt dieser Szene zu sehen, ohne die laute Musik, die im Trailer dahinter liegt, sodass man mal wirklich zuhören konnte. Das sieht so gut aus. Ich freue mich sehr auf Red 2.
Ja, ich bin auch voll positiver Vorerwartung.
Ja, so. The Grandmaster steht da auf deinem Zettel. Ich kann es von hier lesen. Was ist das?
Das ist, oh mein Gott, das fragst du mich wirklich.
Das war so für die Hörer gefragt.
Also seit mehr als einem Jahr warte ich darauf, dass er endlich The Grandmaster fertig geschnitten hat, Wong Kar-wai. Also wir sprechen hier über Wong Kar-wais neuesten Film.
Wie lange hat er denn daran geschnitten?
Also ich glaube, geschnitten hat er über ein Jahr. Jetzt im Januar oder wann das war, bei der Berlinale, war es ja der Eröffnungs...
Ich habe mal mit dem Stefan über ein Jahr in einem Kurzfilm geschnitten. Insofern finde ich, das ist völlig vertretbar.
Ja gut, also es war eben... Gut, normalerweise kriegst du eben entsprechend du nicht und der Stefan auch nicht, aber wenn du für ein Studio produzierst,
kriegst du ein Gehalt dafür und machst das von morgens bis abends. Ja, genau.
Dass das dann irgendwie auch passieren sollte. Und ich meine, er hat ja auch vorher bei Wong Kar-wai, haben wir auch in der Vergangenheit schon drüber geredet, ist ja auch immer so, dass er sehr lange braucht, bis dann wirklich alles im Kasten ist. Wenn dann von dem Moment, wo alles im Kasten ist und du schon mehrere Jahre mit dem Ding zu tun hast, dann immer noch ein Jahr daran rumschneidest. Ja, also in der Hinsicht hat es wieder mal sehr lange gedauert. Und jetzt habe ich ihn also gesehen. Gleich vorweg muss ich sagen, ich habe nur die synchronisierte Version gesehen, weil eben im Kino die hier überhaupt keine Originalversion ist, ja auch klar. Ich meine, bei englische Originalversion oder so, haben sie eben das Gefühl, okay, die Leute verstehen die Sprache vielleicht, dann zeigen wir es doch mal im Original, hier und dort zumindest. Aber jetzt bei einem Hongkong-Film, na gut, ist natürlich der Teil des Publikums, der das verstehen kann, ist wahrscheinlich sehr klein hier. Ich muss zugeben, dass mich das trotzdem gestört hat, weil ich eben die Wong Kar-wai-Filme ansonsten immer auch original mit Untertiteln schaue und eben man braucht ein bisschen, um sich daran zu gewöhnen, weil natürlich die Sprechmelodie sehr anders ist und am Anfang wirft einen das ziemlich raus. Aber wenn man sich dann mal dran gewöhnt hat, dann finde ich, ist es doch so, dass du aus dem Original eben Dinge rausziehen kannst über die Figuren, die du in der synchronisierten Version, die dann ein bisschen flach klingen so. Und gerade in dem Fall, wo es eben Schauspieler sind, die ich auch schon oft gesehen habe, hat es mich gestört, dass sie synchronisiert sind. Und deswegen habe ich fast so ein bisschen das Gefühl, ich rate jetzt, wie gut ich den Film ein Stück weit, ich rate, wie gut ich ihn fand, aber so richtig kann ich es noch nicht sagen, bevor ich die unsynchronisierte Version gesehen habe. In diesem Film geht es ja um diesen großen Lehrer von Bruce Lee, der ja je nachdem, wo man sich befindet, unterschiedlich ausgesprochen, Ip Man oder Ip Man oder was auch immer, gibt es verschiedenste Versionen, der eben von Ende des, also ich glaube, der ist Ende des 19. Jahrhunderts geboren und ist dann irgendwann Anfang der 70er gestorben. Und der, über den gibt es ja auch schon einige Filme, dessen Geschichte wird hier erzählt, aber vor allen Dingen auch in Verbindung mit der Geschichte von der Tochter von einem anderen Altmeister, der quasi so die Herrschaft in diesen Kampfkunstkreisen an ihn übergibt.
Okay.
Und die Tochter von diesem Altmeister, die eben auch ein ganz hohes Verständnis von der Ehre der Kampfkunst hat und so weiter, die mit der gerät er am Anfang eben so ein bisschen aneinander, weil sie das nicht akzeptieren kann, dass ihre Familie quasi diese Ehre abgibt. Und sie ist dann eben so eine Figur, die ihn so, obwohl sie sich sehr wenig sehen, über die vielen Jahre so begleitet, und sie treffen dann eben nochmal aufeinander und so. Und das ist eigentlich so ein bisschen, ist so eine klassische, also die beiden, diese Beziehung, ist so eine klassische Wong Kar-wai-Konstellation. Weil wenn man zurückdenkt an seine Filme der 90er und danach, eben gut jetzt dann später In the Mood for Love, aber eben auch diese Fallen Angels und Junking Express und sowas, ist ja immer wieder diese, die Melancholie der in gewisser Weise auch unerfüllten romantischen Spannung zwischen zwei Figuren, die nicht so richtig zueinander kommen können und so, ist was er sehr häufig abbildet. Wir haben ja hier auch wieder in der Hauptrolle Tony Leung, der eben ganz, ganz häufig bei Wong Kar-wai die Hauptrolle spielt. Und die junge Frau wird gespielt von der Dame aus House of Flying Daggers und Geisha und so weiter. Also eigentlich eine der ganz, ganz im Westen auch bekannten Gesichter dieses Kinos. Und gleich von Anfang an, also ich glaube, man wird, wenn man diesen Film gar nicht mag, wird man das schon in den ersten Minuten merken, weil er eine ganz eigenartige Bildsprache hat. Und zwar ist es häufig so, dass die Bilder fast ein bisschen, also sind aufgebaut eigentlich eher wie Fotografien. Du bekommst ein Bild, was fast statisch ist, wo ganz wenig Bewegung drin ist und wo sich auch so insgesamt am Frame sehr wenig ändert. Es ist unheimlich ästhetisiert. Also es ist wirklich so, dass jeder Bildaufbau ist wie eine perfekte Hochglanzfotografie. Und dadurch wirkt, also so wird erzählt auch, es wird tatsächlich, häufig hast du Sequenzen, die sich du hast so ein Gefühl, die setzen sich aus Fotografien zusammen ein Stück weit. Später habe ich dann gedacht, es hat eigentlich auch was gemeinsam mit einem sehr stilisierten Comic, weil eben du dieses Panel-Gefühl hast, dass eben so die Geschichte sich so auseinandersetzt aus bestimmten Einstellungen.
Kann ich mir gut vorstellen.
Die eben so aneinander gesetzt werden. Gleichzeitig finde ich, hat es auch häufig sowas von so einem Tableau vivant, also so einer, so, also gerade auch wenn Figuren im Bild stehen, eben so eine Inszenierung, wo Personen still hingestellt werden, und das wird dann quasi so in diesem Fall abgefilmt, und es gibt den Eindruck eines Gemäldes oder sowas in der Art. Also es ist eine unheimlich statische Art, ästhetisch zu erzählen, die, glaube ich, einen auch sehr stören kann. Und da kann es sein, dass du schon in den ersten Minuten sagst, oh Gott, was ist das? Interessant ist auch, was mit dem Ton dann häufig gemacht wird. Zum Teil ist es fast ein bisschen so, der Ton wird dann, also gerade wenn es so darum geht, Geräusche von was jetzt im Raum passiert und so, wird dann so dazugegeben, als wäre das wie so in so einem Hörspiel auch. Also eigentlich nicht so, dass du eben das, was du im Film, was ja häufig im Film auch so das Ideal ist, dass du möglichst ein bruchloses Zusammenspiel des Bildes und des Tons hast, sondern der Ton wird quasi so dazu addiert, sodass du so ein Gefühl hast, so, ah, okay, das ist quasi der passende Ton, aber es gibt da keine Simultanerfahrung in gewisser Weise. Also es hat,
Herrje, jetzt wissen wir, warum der so lange dran geschnitten hat.
Ja, also es ist ein, in der Hinsicht ist es schon auch anstrengend anzuschauen, auf jeden Fall. Du musst eine Bereitschaft mitbringen, dir das wirklich so auf dich wirken zu lassen und so. Und wenn du da keine Lust drauf hast, dann kann es sehr schwierig werden. Es gibt natürlich auch Kampfszenen, klar, wir befinden uns ja hier unter Meistern. Und die sind aber auch, also zum Teil haben wir durchaus auch die Bewegung, aber häufig sind sie tatsächlich auch mit solchen statischen, relativ statischen Bildern aufgefangen, wo du dann häufig auch siehst, es geht darum, Details zu zeigen und häufig auch schon, also zum Beispiel die Textur von irgendwas, von einem Kleidungsstück oder es gibt auch so natürlich Kampfszenen im Schnee und sowas. Und dann geht es darum, unheimlich stark das Detail und den Moment zu inszenieren und nicht so stark so einen Action-Gesamteindruck zu geben. Was ich toll finde, also was mich wirklich begeistert hat.
Ich bin gerade total, ich glaube, ich habe, ehrlich muss ich offen zugeben, noch nie einen Wong-Kar-Wai-Film gesehen, glaube ich. Dieses Visuelle, was du gerade die ganze Zeit jetzt beschrieben hast, spricht mich extrem an. Da glaube ich, das will ich unbedingt mal schauen. Allein um zu sehen, ob ich das so toll finde, wie du das jetzt dargelegt hast. Aber insgesamt weiß ich noch nicht so genau.
Der Film unterscheidet sich auch von Wong Kar-wai-Filmen. Ansonsten finde ich doch auf jeden Fall, weil gerade diese jetzt so seit Mitte der 90er bis eben vor kurzem, diese Großstadt-Melancholiker-Filme, die er da gemacht hat, haben ja alle sowas Schwelgerisches. Es ist eben so, er hat immer einen unheimlich emotionalen Soundtrack, der eben dich richtig reinzieht und hat dann eben so assoziative Szenen, wo eben Leute irgendwo in der Gegend rumlaufen oder stehen oder keine Ahnung und dann werden immer wieder Uhren gezeigt und sowas. Es ist eben so, es ist schon häufig auch so, es ist schon er hat schon eine ästhetisch überladene, sentimentale Art, Dinge zu zeigen. Und hier ist es so, dass das alles ein bisschen erstarrter wirkt. Also es ist sehr viel weniger eben so dieses Schwelgerische. Er macht zwar auch mit Musik, also wie immer gibt es bei ihm so, 50er Jahre Kanto-Pop und Ennio Morricone kommt vor und alles mögliche und so. Aber diesmal geht es ihm ganz offensichtlich nicht darum, sowas Schwelgerisches zu machen. Gleichzeitig unterscheidet sich der Film auch von den letzten, weil er eher so wie schon früher mal in Ashes of Time das Ganze etwas epischer anlegt, eben auch über einen sehr langen Zeitraum, mit dann auch langen Unterbrechungen der Geschichte und eben auch so in den größeren Kontext der politischen Entwicklung des Landes in der Zeit so eingebettet und so. Da gibt es ein paar Sachen, wo ich nicht sicher bin, ob ich also narrativ nicht ein paar Probleme habe oder ob ich aus meiner westlichen Perspektive das nicht richtig verstehe. Es ist zum Beispiel so, dass zwischendrin immer wieder solche Erklärungstableaus eingebaut werden. Also fast ein bisschen so wie im Stummfilm, dass du sagst, so jetzt kriegst du ein bisschen was erzählt oder so. Wo ich dann zum Teil auch finde, so könnte man das nicht erzählen oder muss das sein, dass wir jetzt hier quasi so haken und uns irgendwie dann sowas übergebraten wird, kürz, jetzt wissen wir, was dann passiert ist, na okay. Obwohl sie ein Jahr daran rumgeschnitten haben, habe ich dann zum Teil auch manchmal so das Gefühl, so, weiß nicht, ob der Schnitt wirklich immer so gut für jetzt die organische Entwicklung der Erzählung ist.
So lange, wie es gedauert hat, wird wahrscheinlich kein Director's Cut, was ist es ja eh,
ja.
mehr kommen.
Nein, vermutlich.
Das macht er nicht nochmal, oder?
Vermutlich nicht, nein. Da bin ich ein bisschen hin und her gerissen. Aber insgesamt ist diese Art zu erzählen, finde ich sehr reizvoll. Die Beziehung zwischen den beiden finde ich auch sehr gut, weil eben ganz deutlich wird, also diese Hauptfigur, gespielt von Tony Leung, ist eben so eine sehr zurückgenommene, in gewisser Weise auch in seiner Rolle erstarrte Figur. Und in gewisser Weise finde ich eben auch, dass die Bildsprache dem sehr gerecht wird. Also es zeigt einfach dieses sehr aufrechte, auch ehrenhafte und so weiter, aber auch sehr stille. Und die weibliche Hauptfigur ist eben so ein Gegenpol dazu. Die ist emotional und trifft eben auch Entscheidungen, die quasi so aus so einem Ehrgefühl herauskommen, aber eben für sie und ihr Leben eben schlimme Konsequenzen haben und sowas. Und das ist sehr gut ausbalanciert. Und ich finde gerade dadurch, dass eben die Berührungspunkte zwischen den beiden nicht zu groß sind, ist es sehr reizvoll, wie die beiden Figuren gegeneinander ausbalanciert werden und so. Ja, also es ist ein schwieriger und sehr interessanter Film, finde ich. Und ich habe, glaube ich, vollstes Verständnis, wenn jemand reingeht und sagt, fand ich total doof und möchte ich nie wieder anschauen. Aber ja, also.
Also ich glaube, im Kino will ich nicht reingehen. Und was du gesagt hast zu den OV-Dingern, also ich habe mich wahrscheinlich noch nie drauf eingelassen und gewartet darauf, dass der Punkt kommt, wo ich es dann okay finde. Mhm. Aber ich finde Untertitel schon bei Englisch schlimm. Mhm. Weil selbst, weil, obwohl ich das
weil
verstehe,
sie einen ablenken
ja, und sowas, schaue ich da immer hin ja. und dann ist das immer so hell da unten. So in so dunklen Szenen und dann kommt dann diese helle weiße Schrift da und leuchtet das ganze Kino hell plötzlich, obwohl eigentlich eine ganz dunkle und schwarze Szene ist. Ich finde das immer furchtbar. Also bei solchen Filmen würde ich dann, glaube ich,
lieber
freiwillig die synchronisierte Fassung schauen wollen.
Also ich, bei mir ist, muss ich zugeben, dass ich auch mich bei anderen Sprachen, die ich vorgeblich verstehe, da schnell in Grenzbereichen befinde. Also zum Beispiel Französisch ist bei mir so. Französisch habe ich zwar lange in der Schule gehabt, aber ich verstehe es nicht annähernd gut genug, um in einem Film ohne Probleme in der Unterhaltung folgen zu können. Es geht einfach nicht, ich spreche viel zu schnell. Ich verstehe nicht so. Und da muss ich sagen, da ist für mich inzwischen doch Untertitel auf jeden Fall Mittel der Wahl, dass ich eben so ein bisschen mitlese, aber gleichzeitig doch noch mehr mitbekomme von der Sprechmelodie. Und mir geht es eben ganz stark so, dass ich mich an die Sprache gewöhnen muss, damit das irgendwie funktioniert. Solange eine Sprache mir vollständig fremd ist in ihrem Klang, stört sie mich nur. Also merke ich eben, dass ich so abgelenkt werde.
Da ist so Lärm und der trägt für mich nichts bei, weil ich verstehe sowieso nichts.
Genau. Ja. Und natürlich bei in der südostasiatischen Sprache, wenn du die praktisch noch nie gehört hast, dann ist es am Anfang so, die klingt halt wirklich so fremd, dass du also so abgelenkt bist, das war bei mir am Anfang so, dass du dich überhaupt nicht drauf konzentrieren kannst. Aber
ja, ich glaube, das könnte hier in Europa auch so gehen, wenn ich jetzt einen finnischen Film gucken würde, die lustigen Knackslaute, die da von sich geben, also das weiß ich nicht, ich würde mich wahrscheinlich genauso rauswerfen.
Ja, also das ist natürlich einfach eine Gewöhnungsfrage, aber
Bei Spanisch oder Italienisch hätte ich wenigstens immer noch so die Hoffnung, also da versteht man ja so Brocken, auch wenn man es, also ich habe keine von den beiden Sprachen je gelernt, aber halt so das Urlaubsspanisch reicht dann, um so in jedem Satz ein Wort zu verstehen oder so. Ja. Da hätte ich dann vielleicht so noch den Ehrgeiz, das zu versuchen, aber bei so einer asiatischen Sprache würde ich halt sagen, das trägt für mich gar nichts bei. Und genau wie du sagst, es lenkt mich total ab.
Ja.
Nur, dass ich dann wahrscheinlich nicht die Geduld hätte, drauf zu warten, dass der Moment kommt, wo ich dann irgendwie die Sprachmelodie nett finde und dass sie irgendwas zu dem Film dazufügt, um jetzt, vielleicht, klar, man kann da die eine oder andere Emotion rauslesen, aber auch da ist der Kulturkreis so anders, dass man vielleicht dann auch Sachen falsch interpretiert.
Ja, also du, das hängt natürlich, wie groß da deine Geduld ist, hängt im Einzelnen total davon ab, was für ein Fanboy oder Girl du in Bezug auf das Werk von einem bestimmten Regisseur oder sowas bist. Und das ist bei mir halt einfach bei Wong Kar-wai. Irgendwann hast du die Filme so oft synchronisiert gesehen, dass du denkst, so, das ist doch unvollständig, jetzt muss ich da irgendwie mal ran und dann setze ich da irgendwie mit auseinander. Aber ich muss zugeben, dass inzwischen meine Position eigentlich ist, dass also mein Anspruch an mich selbst ist eigentlich, dass ich es schaffe, mich da so reinzuhören, dass ich damit umgehen kann insgesamt. Das ist mir neulich eben auch, da habe ich ja drüber geredet, bei diesem englischsprachigen Film mit Pierce Brosnan von Susanne Bier, der neueste. Fand ich eben, dass die Art, wie sie mit dem Wechsel zwischen den Sprachen umging, hat so viel beigetragen dazu, zur irgendwie der Beschreibung der Situation, die wir hier haben. Einfach wie das Dänische verwendet wurde und wie dann eben nahtlos ins Englische gewechselt oder auch hin und her. Und du so das Gefühl hattest, das beschreibt die Beziehung jeweils zwischen den Figuren, welche Sprachebene hier verwendet wird und so. Genauso wie du ja sagen würdest, wenn du einen deutschen Film anschaust und ob eben jemand mit jemand anderem im Dialekt spricht oder nicht, sagt ja sehr viel aus darüber, wie,
du hast ja auch
wie die
oft
Figuren
so,
miteinander funktionieren.
Wenn,
und so.
Wenn du so als Beispiel, du hörst, du sitzt in der U-Bahn und da sitzen so ein paar Kids oder wie auch immer mit Migrationshintergrund, die irgendwie zweisprachig sind. Und dann haben die ganz oft so Effekte, dass sie eigentlich miteinander Deutsch sprechen. Und wenn sie sich aufregen oder schimpfen oder sowas, dann verfallen sie plötzlich ins Türkische.
Oder so,
Oder andersrum, keine Ahnung. Aber und dann hat man so Effekte, dass man da sitzt und denkt, hey, ja, ich kann es verstehen, ich will da jetzt eigentlich zwar nicht zuhören, aber ich werde genötigt dazu zu hören, weil die sich da jetzt hinter mir in die Haare kriegen und plötzlich verstehst du nichts mehr und denkst dir so, hä? Haben die gerade die Sprache gewechselt? So? Und dann, das gibt natürlich auch so, dann fehlen einem in der einen Sprache vielleicht irgendwie die Worte, weil man die anderen, die gehen halt flüssiger, meckern kann man eher vielleicht wirklich in der Muttersprache dann. Und, das finde ich immer interessant. Aber es auch lustig ist, dass es ist lustig, seltsam, dass ich dann irgendwie andauernd immer englische Schimpfwörter benutze. Vielleicht geht das auch in beide Richtungen.
Aber also mich, das ist einfach generell was mich interessiert, diese Sprache, wie es ja auch einfach nicht ist, unterschiedliche Sprachen nicht quasi als in sich abgeschlossene Einheiten zu sehen, sondern eben im Film dargestellt zu sehen, dass das eben häufig ganz anders ist. Und das interessiert mich einfach. Also und deswegen ist, glaube ich, meine Bereitschaft sehr hoch, mich auch in Filmen mit Untertiteln rumzuschlagen, wo man das vielleicht, wo es erstmal Arbeit ist, das zu tun. Aber Ja, und in diesem Fall habe ich halt das Gefühl, mir fehlt ein bisschen was dadurch. Gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, ganz deutlich hier, stärker noch als bei anderen Filmen von Wong Kar-wai, dass mir kultureller Kontext fehlt, weil ich eben merke, dass die Erzählweise, die zu messen an dem, was man eben aus europäischem oder amerikanischem Kino gewohnt ist, ist vollkommen falsch. Also ich glaube nicht, dass man hier eben sagen kann, ja, und da hat's Längen und dann muss es irgendwie so und so. Das ist halt, das wird ganz offensichtlich ganz anders erzählt und sich daran auf diese Weise zu stoßen, zeigt eigentlich nur die eigene Ignoranz. Und gut, dann kann man natürlich trotzdem sagen, ich kann da nicht mit und mich spricht das dann vielleicht nicht vollständig an und so, aber irgendwie ein Funken sollte man trotzdem haben, wo man erkennt, das ist aber auch meine eigene, also ist halt der Mangel an Leseerziehung, die ich da habe.
In ja, oder halt, ja, eine Prägung einfach, ja, die man hat auf unsere Sehgewohnheiten. Das genau. Ist ja auch völlig natürlich.
Ja, also und deswegen, da ich ja auch, ich finde, ein Film, der toll ist, sollte einen in gewisser Weise auch fordern. Und dieser Film hat mich auf jeden Fall gefordert. Zum Teil hat er mich vielleicht auch ein bisschen überfordert, aber ich finde ihn auf jeden Fall, ich finde ihn nicht perfekt, aus meiner subjektiven Perspektive heraus, aber ich fand es auf jeden Fall sehr, sehr lohnend. Es sind tolle Bilder, es ist sehr, sehr eigenständig, obwohl gleichzeitig ist auch hier und dort du immer wieder merkst, dass er eben auch seine Bewunderung für eben auch Hollywood-Kino und große Vorbilder im Westen und so weiter, siehst du dann immer schon immer wieder, da hast du natürlich auch das Gefühl, dir geht was verloren, indem du nicht die Bezüge ins asiatische Kino erkennen kannst und so. Also es ist schon ein toller Film, finde ich. Also ich bin etwas überfordert, aber trotzdem begeistert. Und ich gebe 9 Punkte.
Okay.
Ja.
Ja, ist ja Wahnsinn. Heute wirfst du mit den Punkten nur so.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht ein bisschen inflationär, wer weiß.
Ja, nö. Es
muss alles mal so 3 Punkte nach unten geschraubt.
Nein, wieso? Wenn du 2 gute Filme geguckt hast, dann musst du halt auch mit Punkten werfen. Das ist halt so. Ja, damit haben wir unsere Filmliste durch.
Und wir haben immer noch nicht über Themen gesellschaftlicher Relevanz gesprochen.
Ja, das wurde Ihnen auf Twitter gefordert.
Was ist damit gemeint?
Ich weiß nicht.
Sollen wir endlich mal über was reden, was eine Rolle spielt.
Ich weiß nicht. Aber in unseren Kommentaren wurde ja immerhin diskutiert. Das fand ich wieder sehr gut. Der Stefan hat sich ja die letzten gefühlten 10 Folgen den Mund fusselig geredet, dass er mehr Kommentare fordert. Und er wurde erhört, kann man sagen. Wir hatten jetzt irgendwie da eine recht lebendige Diskussion in der letzten Sendung, auch wenn es dann irgendwie um Homophobie ging.
Ja, ich glaube, ich habe ein paar provokante Dinge gesagt, die einfach Widerspruch hervorgerufen haben. Weiß ich nicht, aber ja.
Also ich hatte so einen Ausschnitt von Behind the Candelabra gesehen. Diesen Ausschnitt, ich hatte es auch in den Kommentaren schon geschrieben, wo der Schönheitschirurg im Raum ist und der, wie heißt er, der Michael Douglas, der
Liberace.
Liberace. Ich wusste, es endet auf Chi, aber ich wusste den Anfang nicht mehr. Dann eben Matt Damon vorschlägt, wir müssen dich da mal umbauen. Und der guckt dann erstmal so ein bisschen pikiert, was aber auch toll gespielt ist. Und dann fängt der Schönheitschirurg, der selber völlig, wie du das schon beschrieben hast, so völlig durchoperiert aussieht, fängt dann gleich an, ja, dann machen wir das so und dann machen wir hier ein bisschen weg und dann machen wir da ein bisschen drauf und so. Und nur dieser kurze Ausschnitt, den ich in irgendeiner Fernsehshow, Graham Norton Show, glaube ich, wahrscheinlich mal wieder gesehen hatte, habe ich gedacht, das ist so skurril, das muss ich gucken. Ja. Also insofern, ich bin da interessiert.
Ja, also ich wollte auch, das wollte ich durchaus auch nochmal wiederholen. Ich hoffe, meine Besprechung von Behind the Candelabra wurde nicht so verstanden, dass ich irgendjemanden sagen möchte, das ist ein schlechter Film, den man nicht anschauen soll. Sondern ich bin einfach der Meinung, dass es ein Film ist, der manche Leute auf eine Weise entsetzen wird, die nicht nur positiv für sie ist, aber ja, ich bin trotzdem froh, dass ich ihn gesehen habe.
In Frankfurt war ja gestern auch Christopher Street Day wahrscheinlich.
Oh ja.
Oder war das, ist das an einem festen Tag? Ist das dann überall gleichzeitig oder tingelt das so rum?
Ich habe immer das Gefühl, dass es schon auch an unterschiedlichen Tagen komischerweise ist. Man würde denken, dass es gleichzeitig ist, aber manchmal denke ich mir so.
Ich hab's nicht verfolgt, aber ich bin da gestern so durch Zufall reingestolpert. Ich habe diesen Mikrofonständer hier gekauft.
Daher die Farbe. Nee, ist nicht der Ständer, nur die.
Die Dinge habe ich gestern auch gekauft, die lustigen Puschel. Und da bin ich da durch Zufall reinmarschiert mitten in den Trubel. Das ist ja auch sehr unterhaltsam.
Ja, also ich glaube, ich auch zur Erklärung sollte ich sagen, das, was ich an dem Film unangenehm und irgendwie auch gruselig fand, hat eigentlich nichts mit dem Schwulsein zu tun, sondern hat eher mit dieser, zum Beispiel dieser schönheitsoperierten Sache und eben dieser Adoptionsgeschichte und diesem wirklich eigenartigen Verhältnis zu tun. Also es hat überhaupt nichts damit zu tun, dass es hier um schwul oder nicht schwul geht. Ja, das nur als Erklärung zu meiner okay. Reaktion.
Also gut, schaut euch das an und dann könnt ihr in den Kommentaren nochmal, können wir nochmal über den Film diskutieren und nicht über die möglicherweise.
Nein, das ist ja auch okay, die Diskussion. Aber wenn Hörer wollen, dass wir über gesellschaftlich relevante Themen sprechen, dann sollen sie doch bitte sagen, was sie damit machen.
Ja, also der Manu hatte gesagt, wir sollen über die Kommentare sprechen. Ich glaube, das haben wir jetzt gemacht.
Haben wir über die Kommentare gesprochen.
Haben wir über die Kommentare
gesprochen. Ich habe das Gefühl, dass ich jeden Kommentar beantwortet
habe. Ja, das stimmt. Du hast auch die Antwortfunktion der neuen Webseite gleich mal
bis an die Grenzen
aus. Bis an ihre 5 Ebenen ausgereist.
Ich muss ja sagen, dass ich diese Antwortfunktion fürchterlich verwirrend finde.
Jetzt muss man natürlich immer.
Weil du eben nicht mehr so einfach unten schaust, was kam neu, sondern irgendwo mittendrin suchst du dann noch irgendwelche Antwort-Snippets, die da
ankommen. Ich glaube, es ist für die Leute, die da tatsächlich so diskutieren und dann immer schauen müssen, wo ist der neueste Kommentar. Wobei es gibt ja in der Seitenleiste so eine Liste, neueste Kommentare, und da kannst du ja dann anklicken und dann springt er auch direkt dahin.
Okay.
Aber es ist nett für Leute, die sich bisher nicht beteiligt haben und dann so reinlesen. Die können dann die Kommentare tatsächlich in der richtigen Kommentarreihenfolge lesen und sehen, was sich worauf bezieht, und müssen nicht von oben nach unten 20 Sachen lesen, oder wenn sie unten lesen, dann worauf bezieht sich, dann musst du wieder hochscrollen und so. Ich glaube, es ist so, je nach Anwender ist das gut oder nicht so gut.
Mich hat es etwas überfordert.
Naja.
Vor allen Dingen, als dann eben klar war, jetzt geht's nicht mehr weiter, jetzt posten wir einfach doch alle so hintereinander. Na gut.
Naja.
Also Q und ich, wir haben unser Bestes getan, um das System auszuhebeln.
Ja, ihr habt das hingekriegt, ja.
Ja.
Gut, also Kommentarkultur auf sneakpot.de begrüßen wir.
Ja.
Stürzt euch da rein.
Bitte.
Es waren jetzt auch wieder Leute dabei von Namen, die ich noch nie zuvor gelesen habe.
Ja.
Finde ich super. Ansonsten könnt ihr uns auf Twitter erreichen und auch dort folgen. twitter.com/sneakpot oder unsere Facebook-Seite liken. Wobei, da ist immer so ein bisschen tote Hose. Aber da sind auch gar nicht so viele Leute. Wenn da mehr Leute kommen, machen wir da auch
Party.
Machen wir da ein Fass auf. Und jetzt müssen wir, glaube ich,
wieder abgeben.
Ich glaube, ja.
Na gut.
Oder wir erzählen noch ein bisschen Gossip. Ich weiß es nicht.
Ich habe keinen
Gossip. Ich war gestern in Karlsruhe auf einem Seed-Konzert. Mhm. Mal wieder. Das ist jetzt das dritte innerhalb der letzten 8 Monate. Und nächsten Monat gehe ich auf noch eins. Das hier kam jetzt zufällig meines Weges. Die haben da Karten, also Bekannte von mir hatten Karten für ein Festival namens Das Fest. Das ist da wohl immer in Karlsruhe.
Ah ja, da habe ich auch noch andere Bilder auf Facebook von Freunden gesehen, die da auch waren.
Ah, siehst du mal.
Und habe ich nämlich noch geschrieben, ich hoffe nicht, dass Thomas Winterberg Fest, das haben sie aber nicht verstanden. Verstehst du, dieser Film?
Ja, von diesem das ist auch so ein
Dogma-Menschen und so, genau. Das ist ein bisschen unschön.
Nein, es ist ein dreitägiges Musikfestival, aber nicht nur Musik, sondern auch so Sport und also es gibt so einen Bereich, wo du halt so eine richtige Eintrittskarte brauchst, wenn du die Musik hören willst, dann kommst du halt vor so eine Bühne, und das ist ziemlich cool gemacht, weil ich weiß nicht, was das genau ist, aber da ist ein Berg und der heißt irgendwie Klotz, irgend sowas, müsste ich jetzt nachgucken, und der ist kegelförmig, wirklich, also es ist einfach, der sieht total künstlich angelegt aus, vermutlich ist er das auch. Ich habe ja zwischendurch so die lustige Verschwörungstheorie aufgestellt, dass da amerikanische Atomraketen drin sind, aber meine Begleiter wollten mit der Theorie nicht so ganz mit. Aber er sieht halt auf jeden Fall künstlich aus. Wofür auch immer er mal da war, er ist halt ein kegelförmiger Berg, der mit Sicherheit 30 Meter hoch ist oder so. Und die Bühne steht dann so 50 Meter von diesem Berg entfernt. Mhm. Und wenn du dir vorstellst, wie das von der Bühne aus aussieht, dann glaube ich, ist das für die Band sehr geil, weil die schauen halt so auf die übliche Menge an Leuten, die so vor der Bühne sind. Und dahinter geht das halt relativ steil hoch und die Leute sitzen halt an diesem Berg hoch, und der ist halt mindestens doppelt so hoch wie die ganze Bühnenkonstruktion. Das heißt, von der Bühne aus schauen die in eine Wand von Menschen rein. Das muss schon cool aussehen für die Leute auf der Bühne. Und auch wenn du selber, wir standen dann so am Hang und haben so runtergeschaut in die Menge rein und dann auf die Bühne, haben super gesehen, weil der so steil ist, dass es fast egal ist, wer da vor dir steht. Der kann groß sein und eine Afro-Frisur haben, du kannst trotzdem über ihn drüber gucken. Und das einzig Blöde ist, wenn man dann tanzt, man steht halt an einem sehr steilen Hang. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es könnte irgendwann zu einer Menschenlawine geraten. Wenn hinten irgendeiner ins Stolpern gerät, dann purzeln wir alle den Hügel runter. Aber irgendwie hat es gehalten. Also.
Habe ich das letztes Mal erzählt beim Muse-Konzert mit der Bratwurst und so?
Nicht, dass ich wüsste.
Wir haben es nicht geschafft, vorher was zu essen. Dann dort auf dem Konzertgelände, okay, dann ist ja immer so ein bisschen anstrengend, noch was zu essen zu bekommen. Da stand man über eine Stunde an. Und als wir quasi mit unserem Essen an der Reihe dann vorbeigegangen sind, weil wir es geschafft hatten, war dann irgendwie so ein Mensch, der vollkommen verzweifelt so, zeig mal her, lohnt sich dafür zu warten, okay, und dann hat er noch gewartet und dann kurz später, als wir uns dann aufgestellt hatten, um das Konzert anzuschauen, kam dieser Typ an uns vorbei mit einem Teller, mit einer Bratwurst drauf und irgendwie sonstigem Zeug und balanciert diesen Teller so über seinen Kopf, stößt an den Kopf von einer Frau. Alles macht einen Abgang. Die Frau hat Ketchup im Gesicht und sowas. Und er steht so vollkommen entsetzt, so, nein. Gott, er war so fassungslos, der arme Kerl.
Ja, gestern war das eher so ein Kampf um diese Beer Walker. Kennst du die?
Beer Walker.
Naja, das sind halt so Leute, die haben so einen riesigen Tank auf dem Rücken.
Ach, solche.
Und dann immer so ein lustiges Fähnchen, damit du sie in der Menge empfinden kannst. Und wandern dann da halt so durch die Menge durch. Und auf dem Fest gestern war das so, dass die nicht aus ihrer Refill-Area rausgekommen sind. Also die hatten da so ein Loch im Zaun quasi, wo sie dann immer durchgegangen sind. Dahinter standen so zwei riesige Biertanks, die konntest du über den Zaun sehen. Die waren so auf LKW-Anhängern drauf. Und da haben sie dann einen neuen Tornister auf den, Tornister ist ein schönes Wort, hat meine Oma früher immer gesagt, so ein neues Ding auf den Rücken gekriegt und so einen mit frischem Bier drin. Ich weiß nicht, wie viele Liter die da so haben. So 50 oder so? Oder 20? Keine Ahnung. Ich kann es schwer einschätzen. Und dann gehen sie halt raus und verkaufen das. Und die sind quasi durch diesen Zaun getreten, wieder in die Menschenmenge rein. Und da standen schon ihre vier Kollegen und waren jeder von 20 Leuten belagert. Und dann sind die eigentlich nur raus und sofort Menschentraube drumherum. Also diese Idee, dass die sich so durch die Menge schlagen und auch an Stellen, wo keine Stände sind, sozusagen für Bierverkauf sorgen, um diese Schlangen zu vermeiden, ist völlig schief gegangen, weil es bildete sich einfach eine riesige Menschentraube vor diesem Ausgang, wo die immer rauskommen. Das hat überhaupt nicht funktioniert.
Dann war es also ein bisschen sinnlos, dass sie es auf dem Rücken mit sich rumgetragen haben oder so, weil ja, eigentlich hätte man das auch einfach dort ausschenken können.
Klar, aber wenn du dir jetzt überlegst, für den Verkäufer, wenn der die Wahl hat, ich trete einen Schritt aus dem Zaun raus, verkaufe meinen gesamten Rucksack leer, gehe wieder rein, oder ich trete aus dem Zaun raus, kletter diesen blöden Hügel hoch, verkaufe das da oben irgendwo. Ich glaube, da würde ich auch einfach stehen bleiben, wenn ich das alles hier verkauft kriege. Ich kann den voll verstehen, den Verkäufer, aber es war gar nicht so einfach, da dem ein Bier abzukaufen, weil die Leute haben den wirklich so umschwärmt. Mhm. Ja, naja, egal. Seed-Konzert war toll. Kann ich immer wieder nur empfehlen. Und nächsten Monat gehe ich dann nochmal in Berlin.
Okay.
In die Wuhlheide. Da nehmen sie traditionell immer ihre Live-DVDs auf. Ich hoffe ja, dass sie es wieder tun. Ich werde nicht so weit vorne stehen, dass ich auch nur irgendeine Chance habe, mich irgendwo in das Video zu mogeln.
Wenn der Bob sich auf die Bühne durchkämpft, dann da mitzuruft.
Bei Seed schaffen es nur Mädels auf die Bühne.
Wirklich?
Ja.
Ist das so?
Es ist so. Es gibt einen.
Jetzt ist Seed gerade in meinem Ansehen gesunken.
Ja, ich weiß nicht, ob du das gutheißen würdest. Es gibt einen Song, der heißt Schüttel deinen Speck und da veranstalten sie dann einen Contest.
Oh, das ist aber sympathisch. Mhm. Cool.
Das ist aber unterhaltsam. Vor allem, weil oft immer die Dicke gewinnt.
Das ist aber sympathisch, dass du das unterhaltsam findest. Aber jetzt ist der Bob gerade in meinem Ansehen.
Ja, ich kann damit leben.
Ist okay.
Ja. Die den meisten Speck zum Schütteln hat, die gewinnt dann oft. Also das ist immer, ja.
Vorteile.
In Berlin hatte die nicht aus Berlin war, schon verloren, weil das Publikum stimmt ab. Und dann wurde sie gefragt, wo sie her ist und ich weiß nicht mehr, was sie gesagt hat.
Das ist ja total menschenverachtend. Das ist total gemein. Dieser Contest.
Naja,
dieser Wettbewerb übrigens, den wir niemals Contest nennen würden.
Die wir niemals.
Genauso wie ich vorhin auch nicht gesagt habe. Ah, okay, vergiss es.
Genau. Das ist alles eine Challenge, dieses Ding hier.
Ein... Ich weiß nicht mal, was das ist. Eine Challenge.
Genau. Nee, also ich habe noch keine speckschüttelnden Männer auf der Bühne gesehen. Also sie tanzt dann aber immer mit dem Trompeter. Der trompetet sie dann an. Das ist sehr unterhaltsam. Das ist auch so ein Dicker. Aber der geht gut ab in seiner Trompete. Ist echt beeindruckend.
Okay.
Und jetzt in der Sommertournee scheint diese lustige wie soll man sagen, Drum-Combo, Drumline, irgendwie so heißt das. Das ist so eine ganze Gruppe von Leuten. Jeder hat so eine lustige Trommel vorm Bauch, also so umgehängt. Und die Cold Steel nennt sich die Gruppe, ist irgendwie aus North Carolina. Eigentlich hatte der Peter Fox die mal für seine eigene Tour damals gefunden und hat die jetzt auch bei den Seed-Konzerten wieder mit dabei. Und das sind halt so Tricktrommler, würde ich mal, das wäre das deutsche Wort. Die stehen dann halt so zu viert oder fünft in einer Reihe und können wirklich beeindruckende Dinge mit ihren Drumsticks tun. Und alle synchron, und das ergibt dann halt so Bilder. Was weiß ich, der eine fängt an, irgendwas zu machen, und dann setzt sich das so fort zu seinem Nachbarn, und dann geht diese Bewegung, die der eine angefangen hat, so weiter, und er fängt eine neue an und die wandert dann so hinterher. Oder sie machen halt so Dinge, die absolut synchron miteinander sind, und trommeln dabei zu der Musik und kriegen dann auch Solos und so. Das ist ziemlich beeindruckend, sowohl von dem, was getrommelt wird, als auch anzuschauen. Das ist ganz toll. Und dann tanzen sie noch dabei und so. Und, die habe ich damals schon mal, als ich auf dem Peter Fox Konzert war, gesehen, und die sind auch auf seiner DVD ausgiebig gefeatured. Und die waren auf der Tournee von Seed eigentlich ursprünglich nicht dabei. Jetzt im Sommer scheinen sie wieder in Deutschland zu sein, und ich nehme mal an, dass es jetzt nicht nur in Karlsruhe so war, sondern dass die dann jetzt da überall rumspringen. Also wer noch irgendwo Karten ergattert, kann ich empfehlen.
Ja, glaube ich. Also musikalisch glaube ich das, aber ich glaube, für sowas bin ich zu alt. Für diese Art von Konzert.
Sagt Claudia, die deutlich jünger ist als ich.
Tja, bin halt früh alt geworden.
Nun ja. Gut, dann gehen wir jetzt zurück nach Hamburg, oder?
Ja.
Zum
auf einen Drink.
Zum Schabernack-Teil des Sneakpots.
Ja.
Also wahrscheinlich tun wir jetzt total Unrecht, und die reden ganz viel über das Kurzfilmfestival oder so, wo ich übrigens heute Abend hingehe, Sonntag.
Ja.
Aber das nützt euch ja nichts, wenn ihr das am Dienstag hört. Ich glaube aber auch nächste Woche ist es noch. Shorts at Moonlight.
Ja.
Können wir auch immer noch empfehlen. Ich war zwar noch nicht da, aber der Stefan hat mir am Telefon gesagt, dass es wohl ganz toll war. Der Eröffnungsabend war sehr ausverkauft, irgendwie. Über 600 Leute.
Im Gegensatz zu nur ein bisschen ausverkauft.
Ja, ist wie ein bisschen schwanger und sehr schwanger.
Bisschen tödlich.
Und genau, und die unterschiedlichen Abstufungen von tödlich.
Ja, also schreibt Kommentare. Ich werde diese Woche leider ein bisschen langsamer sein mit dem Antworten, da ich ein bisschen im Krankenhaus bleiben muss. Aber dann bin ich wieder da und werde alles beantworten, was gekommen ist.
Genau.
Ja.
Also, gute Besserungswünsche.
Vielen Dank. Noch ist alles gut. Ist alles gut. Allerdings mir wurde lang und breit erklärt, was alles im schlimmsten Fall passieren kann. Deswegen.
Genau.
Aber ich hoffe, nächste Woche wieder.
Und Nachfragen, was du hast, sind sinnlos, oder? Das wirst du öffentlich nicht beantworten.
Nein, es ist nicht unbedingt.
Eben, genau. Also spart euch den Kommentar.
Ist nicht so Podcast-appetitlich.
Eben. ja, genau.
Okay.
Also dann, Stefan, Martin, übernehmen Sie. Wir sind raus. Tschüss.
Tschüss.
Ja, wir sind auf der Rückreise. Vielen Dank an Robert und Claudia für den interessanten Beitrag zum Thema Film und Literatur.
Wir wissen nicht so genau, was Sie geredet haben. Wir wissen, dass Sie über drei Filme geredet haben. Das Schöne ist, Sie wissen auch nicht, was wir jetzt reden und vorher geredet haben.
Genau. In Hamburg ist es ja vollkommen klar, dass die Leute vom Sneakpot und ich glaube auch die Jungs vom Cocktail-Podcast dann ihre Abende dann doch ab und zu mal in einer Bar verbringen.
In diversen Bars von Jörg Meyer verbringen.
Genau, und so ist es auch wieder gestern geschehen. Zuerst waren wir in The Boilerman, eine Bar in einer abseits Hamburg, kann man jetzt nicht sagen, ist schon noch Stadt, ne? Stadtgebiet. Aber man braucht ein bisschen, bis man da hinkommt.
Eppendorfer Weg 211, falls ihr da mal hingehen wollt, liebe Hörer. Ihr solltet es tun.
Das Interessante ist an der Bar, dass es dort fast ausschließlich Highball-Drinks gibt und Bier. Und man sitzt gemütlich draußen. Also gibt's draußen so, wo andere eben ihre Tische und Stühle stehen haben, gibt's dort eben einen großen Tresen. Und da kann man sich versammeln, kann sich die Pizza vom Italiener nebenan mitnehmen.
Das ist total super.
Die wirklich gut ist.
Und der Italiener nebenan bringt die Pizza ja ganz einfach vorbei.
Genau. Ja. Bringt sie halt einfach dahin und man genießt sein Getränk und hat eben die schöne Pizza dazu. Und wir haben den Abend genutzt und haben kräftig Bier getrunken auch.
Ja, stimmt. Die haben da von...
Meisels.
Meisels and Friends. Meisels and Friends aus Bamberg.
Ja. Bei der Stadt, ja.
Ja, so heißt es doch, oder? Ja, irgendwie. Bamberg darf man ja nicht mit G sprechen, habe ich gehört. Sonst ist man da draus. Jedenfalls haben die dort, oder war es Bayreuth? Jedenfalls auch ohne G. Brauen die da ein oder drei sehr spannende Sorten Bier, die sie auch in der 0,75 Home Edition bauen, dass man da, das ist echt praktisch. Wir waren zu fünft und jeder hat so ein kleines Gläschen Bier getrunken und trotzdem waren wir am Ende ganz schön fröhlich.
Ja, weil wir auch drei Flaschen hatten.
Ja gut, wir hatten dann drei Flaschen. Ja. Was war das erste? Ein Pale Ale?
Ja, so sehr fruchtig.
Ja.
Schon Steinobstaromen waren rauszuschmecken.
Oder Indian Ale? Ja. Indian Ale, Bavarian Ale. Du musst näher rankommen, sonst hört man nicht.
Indian Ale war das erste. Das zweite ist Bavarian Ale. Also da war, glaube ich, noch irgendwas.
Ja, das, Name das noch da waren mehr. Dann so...
Jeffs. Irgendwas mit Jeff, genau. Und das dritte war Chocolate Bock, oder?
Chocolate Bock.
Genau. Das Bock war mir zu malzig. Ich fand das erste, das war so toll.
Schön frisch.
Ja.
Ja.
Zwischendrin haben wir dann immer noch ein paar Highballs getrunken, die sich auch wirklich lohnen. Highballs ist im weitesten Sinne eine Spirituose und ein Filler oder ein Likör und dann ein Filler dazu oder vielleicht noch ein paar Bitter oder sowas.
Ja.
Ja.
Schöne Sache. Dann sind wir weitergezogen.
Und am Schluss haben wir noch Bourbon Shots gekriegt.
Bourbon Shots, ja. Dann haben wir uns in den Bus gesetzt und sind vom Bus direkt in die Rathausstraße gefahren worden. Und zwar auch noch zur passenden Hausnummer. Hielt der Bus, als ob er es geahnt hätte, wo wir hinwollen.
Es war ja irgendwie die halbe Stadt gesperrt wegen des Triathlons. Und so ist der Bus einen Umweg gefahren und hat uns dann aber direkt vorm Lillio rausgelassen.
Ja, war sehr schön. Wir sind reingekommen und haben tatsächlich um kurz nach 10.
Ich weiß nicht, wisst ihr noch, wie spät es war?
Nein, im Lido, oder was?
Kurz nach 10, sage ich jetzt einfach mal, haben wir tatsächlich noch gute Plätze bekommen.
Genau, wir saßen in der Champagner-Ecke. Mhm. Platz 140 bis 160.
Ah ja, gut, das ist genau.
Für die Eingeweihten.
Ja, für die Eingeweihten, die wissen. Ja. Und hatten dann eine Käseplatte.
Ich war wirklich wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, dass wir die Käseplatte... Ich hatte die ganze Zeit Angst, dass sie mich jetzt in die Küche zitieren. Käseplatte, los, ab. Weiß ja, wo ist.
Cheesy.
Ja, genau. Und dann haben wir noch sehr leckere Drinks.
Mhm. Santa Marta.
Du hast Santa Marta getrunken, was ein Daiquiri ist.
Mit ein bisschen
Kirsch.
Kirschbrand obendrauf. Ja. Keine Kirschen. Ja.
Kirsch haben wir am Vortag zu Hauf gegessen. Ja.
Genau.
Für die Triathleten und die Sportler kann ich empfehlen, vor dem Wettkampf nicht so viel trinken. Auch wenn man das Gefühl hat, man ist gut hydriert. Hilft nichts. Ja.
Ja.
Wir fahren jetzt weiter nach Hause und ihr, liebe Hörer, freut euch auf die nächste Woche, denn dann gibt's auch wieder einen Sneakpot. Dann wahrscheinlich wieder mit einem ganz regulären Sneakfilm und einem ganz regulären Film. Habt ihr es gehört? Im Hintergrund wird gerade bei McDonald's gleich umgestellt. Einmal vorfahren, bitte 3,90 €. Ja, liebe Hörer, bis nächste Woche. Tschüss.
Tschüss.